Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Dass der Atem etwas Besonderes ist, stellen der Hinduismus in Indien oder der Daoismus in China schon seit Jahrhunderten heraus. Schließlich bedeuten Prana oder Qi mehr als nur Atem, sondern auch so etwas wie Lebensenergie. Hierzulande war diese spirituelle Bedeutung des Atmens lange Zeit unbekannt und wird bis heute gerne in die esoterische Ecke gestellt. Sportwissenschaftler, Ärzte und Krankenkassen räumen ihm bislang eher nicht den Stellenwert ein, den er haben müsste, denn schließlich könnte jeder mit bestimmten Atemtechniken sein Wohlbefinden fördern, Schmerzen lindern oder die Heilung von Krankheiten beschleunigen. Und wenn der Atem ausbleibt, zum Beispiel beim Treppensteigen, wie es wohl jeder kennt, und es zum gesundheitlichen Problem wird, wenn die Luft bei Belastung knapp wird, spätestens dann muss etwas getan werden. Peter Kolakowski hat deswegen für Deutschlandfunk Kultur mit Atemtherapeuten, Fachärzten und Patienten gesprochen und berichtet über den gesundheitlichen Stellenwert der Atemgymnastik.
Niederknien. Oberkörper aufrecht halten, Augen schließen, leicht auspusten und mit den Zeigefingern in die Augenwinkel drücken.
Atemgymnastik für Anfänger. Erster Teil, der Einatem.
Erste ägyptische Atemübung. Hände zur Stirn, Rumpf vorbeugen, bis die Stirn den Boden berührt, Rücken rund und wieder aufrichten. Einatmen und lösen. Langsam ausatmen, vorbeugen.
Man kann sicherlich damit heilen.
Einatmen, aufrichten.
Das ist natürlich der Spiegel des Vegetativums und der Seele.
Ausatmen, vorbeugen.
Wenn Leute kommen und sagen, ich kann nicht mal mehr atmen.
Einatmen, aufrichten.
Welche immensen Kosten im Gesundheitssystem dadurch verursacht werden und dann durch eine einfache Atemtherapie beseitigt werden können.
Für uns ist halt wirklich der Atem eine Kraft, die da ist, die immer da ist.
Dabei Arme weit dehnen, absinken lassen, zurücksetzen und entspannen.
Der Atem. Wichtigste Lebensfunktion und ältestes Heilmittel der Menschheit. Bei Naturvölkern oder auch in Bewegungskulturen wie dem Yoga, Tai Chi und Qigong oder dem japanischen Zen gilt die Einsicht, atemgymnastische Übungen fördern die Gesundheit, beugen Krankheiten vor oder heilen sie und öffnen die Seele und den Geist.
Ein Gutteil der Krankheiten kann einfach weggeatmet werden. Voltaire.
Wir beginnen jetzt mit der Atemübung. Nun bitte tief einatmen. Mit der Vorstellung, Lebenskraft strömt in mich ein.
Ägyptische, 4000 Jahre alte Grabinschriften berichten von der wundersamen Heilkunst mit dem Atem, die jenen mit dem Messer oder mit Pflanzensaft überlegen sei. Für die Ägypter der Königsweg zur Heilung.
In Vorderasien und im alten Griechenland geben Pneumaschulen richtiges Atmen und spezielle Atemtechniken als geheimes Wissen vornehmlich an junge, besonnene Männer weiter. Ziel ist die geistige und körperliche Entwicklung und Reifung.
Pneuma, griechisch Luft, Wind, Hauch, Seele, Geist, Feuer.
Um 1750 finden griechische Gymnastikprogramme auf Anregung von Philanthropen auch Eingang in die westliche Erziehungskultur. Doch erst die Anfang des 19. Jahrhunderts aufkommende Naturheilbewegung propagiert spezielle Licht- und Luftanwendungen wie Gymnastik im Freien, meist in der Hoffnung, Lungenleiden zu heilen.
Auch der Erfinder der Schrebergärten, Johann Gottlieb Moritz Schreber, versucht durch gymnastische Übungen unter besonderer Beachtung der Atmung die damals grassierende Tuberkulose und Schwindsucht zu bekämpfen. So schreibt Schreber, selbst Arzt und ab 1844 Direktor der orthopädischen und heilgymnastischen Anstalt zu Leipzig, in seiner ärztlichen Zimmergymnastik.
Von der Beschaffenheit des Atmens hängt der Blutumlauf in den Lungen ab, mithin für die Unterhaltung des Lebens ununterbrochen notwendige Veredelung, die chemische Beseelung des Blutes. Mit der Stärke des Atems steht daher die Energie des gesamten Lebens im geraden Verhältnis.
Zwar sind Schrebers Bemühungen, mit Luftkuren die Tuberkulose zu heilen, vergebens. Doch einige Ärzte, vornehmlich in Lungenheilanstalten und Kurorten, behandeln Störungen der Atemwege und der Lunge erfolgreich mit der lindernden Wirkung guter Luft und richtiger Atemtechnik. Ob gegen Asthma, Lungenemphysem oder gegen die chronisch obstruktive Lungenwegserkrankung COPD. Aber auch bei Atemwegsbegleiterkrankungen, beispielsweise infolge von Mukoviszidose, spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts hat die klinisch-ärztliche Therapie der Atmungsorgane mit atemgymnastischen Elementen in der westlichen Medizin, der Physiotherapie und der Krankengymnastik ihren festen Platz.
Wenn jedoch, wie Schreber schreibt, falsche Atmung generell zu vielfachen Störungen der gesamten Körperernährung führt, wäre Atemgymnastik dann abgesehen von den typischen Lungen- und Atemwegserkrankungen nicht auch bei anderen Krankheiten anwendbar? Das fragt sich auch sein Kollege, der Arzt und damalige Kreisphysikus im westpreußischen Straßburg, Albert Konstantin Neumann, 1852. Neumann gilt heute als einer der Wegbereiter der modernen Physiotherapie.
Neben der klinisch-ärztlichen Atmungstherapie entwickelt sich alsbald noch ein anderer Therapiezweig, den Atem auch gegen weitere Krankheiten und Missempfindungen oder zur Vorbeugung einzusetzen. Die Therapie mit dem Atem.
Es sind in der Hauptsache Frauen wie Clara Schlaffhorst, Hedwig Andersen, Hedwig Kallmeier oder Alice Scharschuch, die von der Mitte des 19. Jahrhunderts an die Therapie mit dem Atem entdecken und hierfür spezielle gymnastische Übungen entwickeln.
Zum Beispiel bei zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck, gegen Herzrasen, Verspannungen und Kopfschmerzen, Niedergeschlagenheit, Kraftlosigkeit und Müdigkeit, gegen Gelenkschmerzen und Verdauungsbeschwerden und sogar gegen schwerste Haltungsschäden wie die Skoliose, eine starke Verkrümmung der Wirbelsäule.
Dr. Caroline von Steinecker und ich bin Psychoonkologin und Atem- und Körpertherapeutin. Ich habe dann jahrelang in dem Institut für Naturheilkunde hier an der Charité gearbeitet, in der Klinik und dann später noch im Waldkrankenhaus in der Palliativstation. Die bürgerlichen Frauen haben das sehr benutzt für sich, um ja ihre Körperlichkeit, die waren eingezwängt im Korsett und haben so gut wie gar nicht atmen können im Korsett, kann man sich vorstellen, wenn man da so eingezwängt ist. Und dann haben sie in Zirkeln, zum Beispiel bei Menzendieck, das war eine Ärztin, die aus Amerika kam, da hat man dann nackt geturnt und die hat sehr viel für die Befreiung der Frau getan. Aber auch ganz viele andere Zirkel von Frauen haben dann körperlich sich betätigt und haben ihren Körper befreit. Und daraus ist dann die Atem- und Körpertherapie entstanden.
Atemschulen erleben im Kaiserreich und in der Weimarer Republik eine Blütezeit. Dutzende Schulen entstehen, deren Lehre beeinflusst auch die Anfang des 20. Jahrhunderts stetig wachsende Lebensreformbewegung.
1927 macht ein junger Arzt namens Johannes Ludwig Schmidt mit einem Buch unter dem Titel »Das hohe Lied vom Atem« auf sich aufmerksam.
In des Europäers Brust schafft der Atem überhaupt nur reflektorisch. So verfiel der Geist auf den Gedanken, dies sei natürlich. Man muss aber selbst einmal bei schwachen und schon angegriffenen Menschenkindern die verblüffenden Erfolge richtiger Atmung beobachten, die schon nach Tagen sichtbar werden.
Für Schmidt war richtiges Atmen die Krönung der Selbsthilfe bei körperlicher Schwäche und Krankheiten. Nur ein richtig atmender Körper war für ihn ein schöner Körper. Schmidt wird später das medizinische Fachbuch Atemheilkunst mit atemgymnastischen Übungen herausgeben. Bis heute in vielen Teilen ein Standardwerk in der Atemheilkunde.
Die Nazis verbieten oder missbrauchen die Atemgymnastik und Lufttherapie für ihre Rassen- und Reinheitslehre. Erst allmählich entideologisieren vor allem Gymnastiklehrerinnen, Ärzte und Psychologen nach dem Krieg die Atemtherapie. Neben dem Atemlehrer Cornelis Wening, dem Psychotherapeuten Karl Fried Graf Dürkheim und den Gymnastiklehrern Hinrich Medau und Ilse Middendorf entwickelt ein Schüler von Johannes Ludwig Schmidt die Therapie mit dem Atem erheblich weiter und setzt mit seiner Psychotonik wegweisende therapeutische Maßstäbe. Der Arzt Volkmar Glaser. So die Atemtherapeutin Dr. Caroline von Steinecker.
Ich habe Glaser noch kennengelernt und auch praktisch gearbeitet. Und er hat sehr stark den Kontakt zwischen Menschen als das gesehen, was den Atem befreit. Und dann befreit sich der Atem und das hat er auch belegt. Da hat er sogar Studien drüber gemacht und ist einfach ein Standard geworden.
Glaser weist in zahlreichen Untersuchungen auf den neurophysiologischen Zusammenhang zwischen Atem und der Nerven-, Muskel- und Gefäßspannung einerseits und der seelischen und geistigen Befindlichkeit andererseits hin. Pneopäden, Atemlehrer, seien nicht Kämpfer gegen Krankheit, sondern Wegbegleiter zu Gesundheit, betont Glaser. Er ordnet die Psychotonik vor allem in den Bereich der Gesundheitsvorsorge und Fürsorge ein.
Der Pneopäde versteht sich weder als Konkurrent des klinisch ausgerichteten Mediziners und noch viel weniger als ein ihm untergeordneter Helfer, da er völlig andere Momente im Menschen anspricht.
Viele Erkenntnisse Glasers finden sich auch in verschiedenen Bewegungsprogrammen und Körpertherapien wieder, wie zum Beispiel in der Eutonie, eine besonders schonende und achtsamkeitsorientierte Heilgymnastik. Aber auch in Entspannungstechniken wie dem autogenen Training, erklärt auch der Psychotherapeut Dr. Helmut Binder.
Nur müssen wir den Gedanken fallen lassen, die Atemfunktion einer willensmäßigen Steuerung zu unterziehen oder sie zu korrigieren. Die Atmung läuft nämlich ohne unser Zutun ganz von selber weiter. Der Mensch erlebt es, geatmet zu werden in einem Rhythmus, der ganz individuell auf seine Person abgestimmt ist. Wir wollen dieses einmal versuchen.
Zweite ägyptische Atemübung. Fäuste in die Achselhöhlen, Ellenbogen Schulter hoch. Ausatmen, vorbeugen, Fäuste in die Achselhöhlen drücken.
Atemgymnastik für Fortgeschrittene. Zweiter Teil, der Ausatem.
Richtiges Atmen ist immer so eine gute Frage. Also im Grunde, es gibt so Gesetzmäßigkeiten. Einmal eben auch das Dehnen, das Weite im Einatmen, Zurückschwingen im Ausatmen. Wenn es dann in kräftige Übungen geht, dass wirklich die Ausatmung, die ja häufig erschwert, ist auch so schon, dass die gut unterstützt wird, dass ich nachgeben kann.
Andrea Genäher, Vorsitzende im Berufsverband Atem, Atemtherapeutin und Atempädagogin.
Im Grunde geht es mir auch immer um einen frei fließenden Atem, kann man sagen. Das ist die Atembewegungswelle, die Atembewegung, an der sich die Atemtherapie auch orientiert. Und so versuchen wir eben diese Atembewegungswelle, dass die sich ausweiten kann im ganzen Körper, sowohl eben wirklich bis in das tiefe Becken und auch weiter bis in Beine, Füße, wenn es irgendwie geht, diese feine Welle, das ist dann schon sehr fein zu spüren und eben auch wirklich bis nach oben, dass es sich fein weiter ausweitet und wir so nachgeben dem Atem, der von ganz alleine kommt und wieder geht.
Obwohl Andrea Genäher schon unzähligen Menschen, darunter auch Lungen- und Atemwegskranken, helfen konnte, wird ihre dreijährige Ausbildung zur Atemtherapeutin von den Krankenkassen nicht anerkannt. Die Kassen weigern sich, die Therapie mit dem Atem und Atemgymnastik als eigenständige berufsrechtliche Disziplin in ihren Leistungskatalog aufzunehmen. Akzeptiert wird von den Kassen nur der Rehabilitationssport für Lungen- und Atemwegserkrankte, der sogenannte Lungensport. Für den Trainer und Übungsleiter nur eine wenige Tage dauernde Grundausbildung und rudimentäre Kenntnisse in Atmungsphysiologie benötigen. Dr. Michael Bartschok, Lungenfacharzt in Ulm und Pressesprecher im Berufsverband der Pneumologen.
Die Atemtherapie wird nicht wahrgenommen. Wie gesagt, sie wird sogar geächtet, wenn man so will. Wir lernen als Lungenärzte auch in unserer Ausbildung nicht, auf diesen Bereich wirklich einzugehen, weil er auch in den Universitätskliniken keine Rolle spielt. Es hapert einfach und schlicht daran, dass es dazu wenig Publikationen gibt, zum Schaden vieler Patienten, die in der Tat davon profitieren würden.
Die Akte von den Patienten.
Während Lungenfacharzt Bartschok die klinisch-ärztliche Therapie der Atmung durchführt, praktiziert seine Frau, die Atemtherapeutin und studierte Fachfrau für komplementäre Methoden in der Medizin, Susanne Menrath-Bartschok, in der Praxis die Therapie mit dem Atem, mit Atemgymnastik. Es geht ihr vor allem darum, Patienten, die Schwierigkeiten mit ihrem Atem haben, die Angst zu nehmen und Blockaden zu lösen.
Sie haben Lunge bis runter an die am unteren Rippenbogen. Und wenn sich den jeder mal abtastet, dann merkt er schnell, dass er in der Taillenregion angekommen ist. Und bis dahin ist Lungengewebe und ist möglich zu atmen. Jeder kann atmen. Wir können es optimieren, wir können es auspacken, wir können es lebendig machen, wir können es von Zwängen befreien. Und wenn jemand das verstanden hat, dann hat er, glaube ich, den ersten Schritt in Richtung Atemtherapie schon gemacht und Atemarbeit.
Im Schulungsraum wartet schon Patientin Manuela Euringer. Kurz nach Ende ihrer Ausbildung entwickelte die 48-jährige Krankenschwester ein allergisches Asthma und ein chronisches Hyperventilationssyndrom, das sie über 30 Jahre begleitete. Ihr Leidensweg führte sie zu verschiedenen Fachärzten, Pneumologen, Allergologen und Psychologen. Doch niemand konnte wirklich helfen.
Sodass der Atem für mich eigentlich immer was ist, das sehr, sehr präsent war. Ganz häufig nicht positiv besetzt, dieser Atem, sondern viel mit Angst. Atem in Form von dieser Erkrankung bedeutet oft auch Atemnot. Atemnot macht Angst, macht Panik zum Teil, schränkt einen wahnsinnig ein in der Lebensqualität und habe mich so in die Atemtherapie begeben. Und das war Geschenk, das ist Traum, das bedeutet Lebensqualität.
So könnte die Therapie mit dem Atem auch der steigenden Zahl von Patienten helfen, die an entzündlichen oder degenerativen rheumatischen Erkrankungen leiden. Denn die Medizin aus Luft löst nicht nur Ängste, sondern auch Verspannungen und Verkrampfungen im Bewegungsapparat, kann so den Krankheitsverlauf verzögern oder mitunter ganz stoppen. Darauf wies schon der renommierte Rheumatologe Professor Hartwig Matthies hin. Matthies entwickelte für solche Patienten sogar eine spezielle Atemgymnastik.
Deshalb nehmen Sie in Ihrem Interesse die krankengymnastischen Übungen und hier vor allem auch die Atemgymnastik in Ihr tägliches, häusliches Programm auf, wenn Ihr Arzt sie Ihnen verordnet.
Bitte setzen Sie sich zur Atemgymnastik auf einen Hocker. Bitte nehmen Sie die Hände auf Ihren Kopf. Wir fallen jetzt zur linken Seite hin. Bitte lassen Sie den Kopf und die Ellbogen links runterfallen und die Luft muss wieder raus. SCH. Tief einatmen, aufrichten, zur rechten Seite fallen wir hin und ganz laut.
Weitere sinnvolle Einsatzgebiete: die Arbeitsmedizin oder das betriebliche Gesundheitsmanagement. In einer Studie der Uni Regensburg an Burnout-Patienten konnte der hohe Nutzen der Atemtherapie bei Arbeitsüberlastung und Stress nachgewiesen werden.
Anwendbar ist Atemtherapie auch in der Pflege gebrechlicher, immobiler oder bettlägeriger Patienten. Ohne sich viel bewegen zu müssen, können sie mit täglichen kleinen atemgymnastischen Übungen ihren Körper mit ausreichender Menge an Sauerstoff versorgen und gleichzeitig mit jedem bewussten Ein- und Ausatmen innere Organe sanft mitmassieren, um eine bessere Durchblutung zu fördern.
Auch in der Palliativmedizin bewährt sich die Atemtherapie. Sie verbessert die Lebensqualität und das körperliche Wohlbefinden schwerstkranker Patienten, lindert und löst Depressionen, Stress und die oft auftretenden Erstickungsängste. Das Klinikum Großhadern der Ludwig-Maximilians-Universität München zählt hier zu den Vorreitern bei der Atemtherapie für Palliativpatienten.
Und wir haben hier ein Grenzgebiet natürlich zwischen verschiedenen Professionen.
Rainer Stange, Internist in der Abteilung Naturheilkunde am Emanuel-Krankenhaus Berlin-Wannsee.
Das ist immer schwierig, da kommt man in Gemengelagen. Alle Professionen haben natürlich Interessen, haben auch Terrains zu verteidigen. Und wir können uns natürlich fragen, ist diese lange und sehr erfolgreiche, wie ich finde, Tradition der Atemtherapie in Deutschland nicht etwas besser darstellbar. Wir müssen natürlich auch mehr Wissenschaftler reinbringen. Das haben wir hier in ganz kleinem, bescheidenen Umfang versucht.
Gern würden Stange und sein Team mehr Untersuchungen und Studien durchführen. Bei Indikationen wie Herz-Kreislauf-Beschwerden etwa, bei Reizdarm, Schlaf- und Verdauungsstörungen oder Magensäureüberschuss.
Atemtherapeutin Dr. Caroline von Steinecker therapierte unter anderem erfolgreich Depressionen bei Brustkrebspatientinnen und Schmerzzustände bei Fibromyalgie.
Es gibt so gut wie kein Geld für atemtherapeutische Forschung. Wir sind dann immer auf Spenden angewiesen oder auf Stiftungen Was viele wollen im Berufsverband, dass es eine Krankenkassenleistung wird. In der Schweiz ist das so. Man kann mit der Atemtherapie und mit dem gesamten Prozedere, was dort in der Klinik ablief, viel erreichen und den Schmerz sehr reduzieren. Also es ist auch Medizin.
Auch Atemwegs- und Lungenerkrankte nutzen längst atemtherapeutische Gymnastikübungen nach Glaser, Schmidt oder Middendorf als notwendige Ergänzung zum klassischen, von der Kasse bewilligten Lungensport.
Jedes Jahr treffen sich über 2000 Betroffene, wie unlängst Ende August, zum Symposium Lunge in Hattingen. Könnten Sie der Wissenschaft eine mehr ganzheitlichere Betrachtung auf den Atem und die Atmungsorgane nahebringen? Den Stillstand in Lehre und Forschung mit auflösen helfen und beiden Flügeln der Atemheilkunde, die Therapie der Atmungsorgane auf der einen und die Therapie mit dem Atem auf der anderen Seite, eine Luftbrücke bauen?
Obwohl laut Weißbuch Lunge in Deutschland Lungenkrankheiten an dritter Stelle der Todesursachen stehen, ist an den Universitäten die Luft für Lehrstühle und Professuren für Lungenheilkunde mehr als dünn. Es gibt kaum welche, kritisiert auf dem Kongress Professor Dr. Helmut Teschler, Chefarzt der Ruhrlandkliniken und bis April dieses Jahres Lehrstuhlinhaber für Pneumologie an der Universität Duisburg-Essen.
Wir haben es mit einem Stiefkind zu tun, des Gesundheitswesens über 20, 30 Jahre. Jetzt holen wir auf, aber leider Gottes nicht mit der notwendigen Geschwindigkeit und ich glaube auch nach wie vor nicht mit der notwendigen Unterstützung der Krankenkassen.
Ich heiße Sigrid Spürhase und leite die Gruppe in Göttingen, weil man sieht das auch bei gesunden Menschen auch, dass sie nicht richtig atmen. Die Menschen müssen wieder lernen, intensiver den Bauch zu atmen, müssen das halt mal bei den kleinen Babys abgucken, da sieht man das.
Mein Name ist Brigitte Brandt und ich bin verantwortlich für die Selbsthilfegruppe in Bad Soden-Allendorf.
Warum wird jungen Menschen in der Schule, im Sportunterricht, nicht schon beigebracht, richtig zu atmen, also Atemgymnastik und so?
Sie sprechen mir ja so aus dem Herzen. Genau das ist nämlich mein Thema, dass ich sage, es wird so viel an Technik vermittelt in den Schulen. Und ich meine, Naturkunde auch okay, aber wie der Mensch funktioniert, das kriegen die Kinder nicht mit. Und die fangen dann eben auch schon an, mit 12, 13 zu rauchen. Ne, die fangen dann eben auch schon, intensiven Sport zu betreiben, der ihrem Körper nicht gut tut.
Es gibt so Pilotprojekte von Krankenkassen, die durchaus in Kindergärten, eher noch als in Schulen, solche Programme machen. Aber das sind Pilotprojekte, die laufen für ein Jahr und dann ist die Finanzierung weg und dann war es das.
Dr. Stefan Berghem, Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und ärztlicher Direktor am Zentrum für Pneumologie des Fachklinikums Borkum.
Eine wirklich andere Chance, im großen Stil etwas für den Atem der Gesellschaft zu tun, haben wir nicht, außer von der Straße zu kommen. Und da es nicht nur mit Engagement geht, sondern oft auch wirklich Durchsetzungswillen in Leitlinien, in Gremien braucht, ist das außerordentlich zäh und deswegen wird das auch noch Jahrzehnte dauern, bis auf die Art und Weise etwas passiert.
Dritte ägyptische Atemübung mit Atemstauung. Im Rhythmus ausatmen, vorbeugen.
Atemgymnastik für alle. Dritter Teil. Die Atempause.
Wenn Atemtherapie zum Beispiel jetzt im Sinne einer Atemtherapie nach Middendorf verordnet wird, dann darf eine Krankenkasse diese Kosten nicht übernehmen. Das steht auf einer Verbotsliste des gemeinsamen Bundesausschusses.
München. In Deutschland sterben pro Jahr rund 200.000 Menschen an einem plötzlichen Herztod. Auslöser sind in den meisten Fällen Symptome eines Burnout-Syndroms, erklärten Vertreter des Helmholtz-Zentrums auf der Jahrestagung der Kardiologen in München.
Die Raute, die Frau Merkel macht, ist ein typisches atemtherapeutisches Muster.
Es hat große Auswirkungen auch auf uns, auf unseren Schlaf, auf unser Erleben.
Einatmen, ausatmen, nach links pendeln, verharren und Halt. Entspannung.